Gnade und Friede sei mit uns, von dem, der da ist, der da kommt und der da war, unser auferstandener Herr Jesus Christus. Amen. 1927 flog Charles Lindbergh als erster Pilot im Alleinflug von New York über den Atlantik nach Paris. Er brauchte dazu 33,5 Stunden für diesen Flug. Heute fliegen Millionen Passagiere über den Atlantik und damals war es natürlich eine Sensation. Und Lindbergh hatte damals gezeigt, man kann diese große Distanz tatsächlich per Flugzeug überwinden. 1928 kehrte der schottische Bakteriologe Dr. Alexander Fleming aus dem Urlaub ins Labor zurück. Und dann entdeckt der Schimmelpilzbefall auf einer Petrischale mit Staphylokokkenbakterien und er stellt interessant und überrascht fest, eine winzige Menge dieser grünen Schimmelpilze haben die Bakterien zerstört. Und dann gelingt es ihm, die bakterientötende Substanz aus dem Schimmel zu extrahieren und er nennt sie Penicillin. 1941 wurde dann Penicillin erstmals erfolgreich zur Behandlung einer Sepsis, also einer Blutvergiftung, eingesetzt. Und bis 1955 waren die ersten Vertreter fast aller heute noch relevanten Antibiotikagruppen entdeckt. 1978 erreichten Reinhold Messner und Peter Haberler ohne künstlichen Sauerstoff den 8.848 Meter hohen Gipfel des Mount Everest. Und das war so ein Meilenstein in der Geschichte des Bergsteigens, denn sie haben der Welt gezeigt, ja, man kann ohne künstlichen Sauerstoff sogar in der Todeszone überleben. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schon immer hat es die Menschen gereizt, Grenzen zu überschreiten, irgendwo die Ersten zu sein, irgendwo den Durchbruch zu schaffen, zu zeigen, es gibt hier einen Weg. Und dann gab es anschließend viele andere, die auch diesen Weg gegangen sind. Und um diesen ganz besonderen, diesen sensationellen Durchbruch, da geht es an Ostern. Denn hinter diesem Durchbruch, da verblassen alle anderen Durchbrüche. Der Apostel Paulus sagt, nun ist Christus als Erster von den Toten auferstanden. Als Erster hat er die Ausgangstür Richtung ewiges Leben gefunden, auferstanden und eben nicht als Einziger, sondern als Erster. Das heißt, wenn es einen Ersten gibt, dann gibt es auch einen Zweiten und einen Dritten und einen Fünften und einen Zehnten und einen Hundertsten und Tausendsten. Und das ist die Hoffnung. Das ist die Hoffnung für uns Christen, gerade in einer Zeit, wo es so viele diffuse Vorstellungen gibt. Wie oft habe ich das gehört, dass Leute sagen, man muss das mit der Auferstehung nicht so wörtlich nehmen. Eher so im übertragenen Sinn. Manche denken, dass Jesus so lebt wie Goethe oder wie Gandhi oder wie Elvis Presley. Das heißt, die leben also weiter durch ihre Werke, durch ihre Ideen, durch ihre Musik. Oder wie es in manchen Todesanzeigen dann heißt, du lebst in unserer Erinnerung weiter. Und dagegen legt der Paulus ein ganz lautes, vehementes Veto ein und kämpft gegen diesen Pseudoglauben. Er sagt, Leute, diese Auferweckung von Jesus, das war nicht nur eine erfolgreiche Reanimation für ein paar Tage. Da ging es nicht um Aufschub für ein paar Jährchen. Das war nicht nur Urlaub vom Tod, sondern das war der Übergang in ein ganz neues, andersartiges Leben, ein Leben ohne Einschränkungen, ohne Bedrohung, der Durchbruch, der ultimative Durchbruch durch die Todesmauer. Und das hat nun Folgen für uns Menschen. Es gibt nämlich seit Ostern für uns eine dreifache Hoffnung. Die erste Hoffnung, es gibt eine Auferstehung. Die zweite, es gibt einmal eine Osterparade. Und das dritte, es gibt eine todesfreie Zone. Es gibt eine Auferstehung. Zu den existenziellen Fragen für jeden Menschen gehört ja die, worauf hoffen wir? Was ist deine, was ist ihre Hoffnung? Und vor allem, wie weit geht denn diese Hoffnung? Hoffen wir nur auf schönes Frühlingswetter, auf einen schönen Urlaub, auf einen guten Schulabschluss, auf eine Beförderung? Hoffen wir, dass der Ehepartner mehr Einsicht zeigt, sich mehr Zeit nimmt? Hoffen wir darauf, dass die Kinder, die Enkel einen guten Weg gehen, dass wir vielleicht selbst noch ein bisschen mehr Liebe, Dankbarkeit, Anerkennung erhaschen? Gut, manchmal geht es natürlich bei der Hoffnung auch um Leben und Tod. Dann hoffen wir, dass es nicht Krebs ist, nicht Long-Covid, dass es nicht Alzheimer ist. Aber das Problem ist, dass früher oder später unsere Hoffnungen enttäuscht werden. Und wenn dann diese Vorzeichen, diese Vorboten des Todes auftauchen, dann schrumpfen irgendwann die Hoffnungen auf ganz kleine Dinge. Dann sagt ein schwerkranker Mensch, ich möchte noch einmal Weihnachten mit der Familie erleben. Oder ich möchte ein paar Stunden ohne Schmerzen sein. Oder vielleicht, hoffentlich darf ich vielleicht noch die Geburt des Enkels, des Urenkels miterleben. Das sind dann so kleine Hoffnungen, wenn man merkt, die großen Hoffnungen, die werden nicht mehr erfüllt. Und deswegen sagt der Paulus, Leute, es geht darum, auf den zu hoffen, der den Tod besiegt hat. Das ist die Nagelprobe. Denn er sagt, wenn wir nur für dieses Leben, nur in dieser Zeit auf Christus vertrauen, dann sind wir die Gelackmeierten, dann sind wir die größten Verlierer aller Zeiten. Nun kann man sich fragen, ja warum, Paulus? Ist es denn so schlecht, dass wir hier in diesem Leben auf Jesus, auf seine Macht hoffen? Das tun wir doch tagtäglich. Wir belagern ihn doch permanent mit unseren Bitten und Gebeten. Herr, segne uns. Herr, heile uns. Herr, behüte uns. Herr, stärke uns. Herr, tröste uns. Erfreue uns. Und unsere Kinder und Familie und allem hier und hilf uns. Was würde Paulus sagen? Er würde wahrscheinlich sagen, Leute, das ist schon in Ordnung. Ihr wisst aber aus eigener Erfahrung, dass das Leben in dieser Welt die Hoffnungen immer nur teilweise erfüllt und immer nur bedingt, immer nur auf Zeit. Und deswegen sagt der Paulus, Leute, wenn der Tod, der Super-GAU des Lebens, wenn dieser Tod nicht eine österliche Lösung bekommt, dann lasst es lieber, dann ist alles vergeblich. Wenn es keine Auferstehung gibt, ist alles umsonst, denn mit der Auferstehung steht und fällt nämlich auch unsere Auferstehung. Wenn es keinen österlichen Durchbruch gab, dann gibt es auch keinen zweiten und dritten und hundertsten und tausenden, keinen, der davon profitiert, dann gibt es keine Auferstehung. Und dann wären wir ja völlig bescheuert, wenn wir sagen, ich möchte ein christliches Leben führen, mit Jesus leben. Warum sollen wir dann Beschwernisse auf uns nehmen, Nachteile, um des Glaubens willen leiden vielleicht als Christen, wenn das alles umsonst ist, wenn nämlich am Ende der Tod alles gleich macht? Wozu investieren wir uns dann in der Kirche, in der Gemeinde? Warum investieren wir Zeit, Kraft, Geld, Nerven, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, alte Menschen, wenn alle früher oder später hier irgendwann verschwunden sind? Weshalb orientieren wir uns an den Geboten Gottes? Warum verzichten wir auf unseren Vorteil, machen uns lächerlich vielleicht? Wenn es nichts zu hoffen gibt, dann lasst uns lieber Party machen, bis der Arzt kommt. Denn morgen sind wir tot. Und irgendwann, da kommt er. Der Herzinfarkt, der Schlaganfall, der Tumor, die Blutvergiftung. Wozu alles? Und deswegen denkt der Paulus ganz radikal. Er sagt, Leute, wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist der ganze Einsatz sinnlos. Dann ist unser Glaube eine reine Fata Morgana. Aber dann kommt sein Aber. Aber, jetzt kommt das Aber. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Da setzt der Widerspruch ein. Und weil Jesus Christus auferstanden ist, deswegen sind wir nicht als Christen die dummen Verlierer, sondern wir sind die glücklichen Gewinner. Und darum lohnt sich alle Mühe und darum macht es Sinn, sich einzusetzen für Gott, für die Kirche, für die Menschen hier in Öschelbronn, wo auch immer sie vielleicht heute zuschauen. Der Einsatz von Zeit, Kraft, Geld, manchmal auch der Ärger, die Mühen, der Verzicht auf freie Abende, gemütliche Zeiten, dass wir uns orientieren an den Geboten Gottes, selbst wenn die Masse anders denkt und lebt. Das ist das Erste, was deutlich wird. Der Paulus sagt, es gibt eine Auferstehung. Das Zweite, es gibt eine Osterparade. Und das ist ganz wichtig, denn Paulus macht deutlich, es geht ja in Ostern nicht darum, dass da ausnahmsweise mal so ein Glückspilz dem Tode von der Schippe gesprungen ist. Es geht nicht um den privaten Sieg von Jesus, das könnten wir ihm natürlich gönnen. Aber da könnten wir ihn auch dafür bewundern, ihn ehren, aber das würde uns ja überhaupt gar nichts nützen. Ostern bedeutet aber, Jesus hat den Durchbruch durch die Todesmauer geschafft. Niemand konnte dem Tod entfliehen. Das Totenreich hatte keinen Ausgang. Und dann kommt Ostern und dann durchbricht er als Erster die Mauer des Todes, nicht als Einziger, sondern als Erster. Er bahnt den Weg, den Ausstieg und er nimmt uns an der Hand und sagt, ich bin schon durch und ich ziehe euch hinter mir her. Er führt uns hinein ins Land der Lebendigen. Und das heißt, dass Ostern nicht abgeschlossen ist, dass es nur Pause macht. Ostern wird erst abgeschlossen sein, wenn wir in der großen Osterparade hinter Jesus herziehen. Und das können wir uns ganz plastisch vorstellen, dass da der Mose plaudert mit dem Paulus über Gesetz und Evangelium. Dass da vielleicht irgendwo die Mutter Teresa zu sehen ist, kaum zu sehen, weil sie verschwindet in dieser Schar der Ärmsten. Und dahinter die Märtyrer, die sich ihre Geschichten erzählen, die, die aus Rom kommen, aus China, aus Nordkorea. Und bei ihnen der vor 80 Jahren ermordete Dietrich Bonhoeffer. Und die 34 äthiopischen Christen, die 2015 vom IS hingerichtet wurden. Und davor der Luther und der Melanchthon und der Calvin, die nochmal über Katechismusfragen sprechen, aber sie merken gleichzeitig, es ist gar nicht mehr wichtig. Johann Wichern, der Gründer der Diakonie, der schiebt ein paar Rollstühle vor sich her, aber die Rollstühle sind natürlich alle leer, nur quasi als Nostalgie, denn die Gelähmten, die machen Lobpreis mit erhobenen Armen. Und Johann Sebastian Bach übt Mahalia Jackson das neue Osteroratorium ein und dahinter die vielen namenlosen Christen aus allen Herren Ländern, weil sie alle sich erkennen und merken, uns alle verbindet dieser Glaube an Jesus Christus. Wir haben ihm vertraut, dem Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Und da kommen die ganzen Omas und Opas, die Väter und Mütter, die ihren Kindern und Enkeln von Jesus erzählt, für sie gebetet haben. Manche buchstäblich bis zum letzten Atemzug. Und irgendwo dann mittendrin in dieser riesigen Schar, da ist auch Platz für uns, wo wir hinter Jesus herziehen dürfen. Und das ist das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass du da dabei bist, wenn diese Osterparade stattfindet. Und das heißt, dass es nichts Wichtigeres gibt, als dass wir in unseren Dörfern und Städten auf alle erdenkliche Weise den Menschen das zurufen, sagen, Leute, Jesus hat den Durchbruch geschafft. Das Totenreich hat ein großes Loch. Es gibt einen Ausgang für jeden, der sich Jesus anschließt. Und vielleicht ist das heute für den einen oder anderen auch von uns heute dran, dass du sagst, jawohl, ich habe schon so viel gehört, aber heute mache ich Nägel mit Köpfen. Heute sage ich, ja, ich will diesem Jesus nachfolgen. Ich will mich an ihm festmachen. Seine Vergebung annehmen. Und dann sagen sie ihm, ja, Jesus, ich möchte zu dir gehören. Ich möchte dir nachfolgen. Ich lege mein Leben in deine Hand. Halte mich, führe du mich ans Ziel, in die Ewigkeit. Amen. Aber vielleicht ist es auch daran, für den einen oder anderen diesen Kontakt wieder neu aufzunehmen, die Beziehung wieder aufleben zu lassen mit Jesus. Und auch dann kannst du ihm das sagen, Jesus, ich will wieder ganz neu mich dir anvertrauen. Nimm mich an der Hand, führe mich, bis meine Lebensreise einmünden wird in diese himmlische Osterparade. Das ist das Zweite, es gibt eine Osterparade und das Dritte, es gibt eine todesfreie Zone. Und das ist die letzte Folge von Ostern. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Und erst wenn der Tod kapituliert, dann ist das Projekt Ostern abgeschlossen. Das wird der letzte Akt sein, das ist der ultimative Showdown. Wie im Kino, wenn dann am Ende der Held den schlimmsten Schurken ausschaltet. Und wer weinenden Eltern in die Augen gesehen hat, ihr Kind begraben mussten, wer im Fernsehen die Bilder sieht von den Kriegsregionen dieser Welt, wo jeden Tag Tote aus zerbombten Häusern getragen werden, der weiß, warum es an Ostern geht. Und deswegen beschönigt der Paulus auch gar nichts. Der Paulus sagt nicht, dass der Tod unser Freund ist. Der Tod ist nicht der Erlöser. Sondern Paulus nennt ihn beim Namen. Er sagt, der Tod ist der Todfeind. Und deswegen hat Dietrich Bonhoeffer mal geschrieben, es gibt nichts, was uns die Abwesenheit eines lieben Menschen ersetzen kann. Man soll es auch gar nicht versuchen. Man muss es aushalten und durchhalten. Bis dann zur Osterparade, zur Todesfeindsohle. Und Ostern ist am Ziel, wenn der Tod ausgerottet ist. Das hatte der kleine Philipp begriffen. Philipp war ein kleiner Junge mit Down-Syndrom. In der Osterzeit schickte die Lehrerin die Kinder nach draußen und hat gesagt, eure Aufgabe ist es mit einem kleinen Behälter, ihr sollt da draußen in der Natur irgendwas suchen, was mit Ostern zu tun hat. Das suchen und dann wieder ins Klassenzimmer bringen. Und da sind sie alle rausgeströmt, auch der Philipp, sind alle nach einer gewissen Zeit zurückgekommen, haben ihre Behälter gezeigt, ganz stolz. Und einen nach dem anderen hat geöffnet und dann gab es, die einen hatten Blumen gesammelt, Blätter gesammelt, jemand hatte sogar einen Schmetterling da drin und alle haben gesagt, oh, ah, ja. Und dann wurde ein kleiner Behälter geöffnet und in diesem Behälter war nichts, der war leer. Und das ist gar nicht fair, haben die Kinder geschrien, da hat einer seine Aufgabe nicht gemacht. Das ist meiner, hat der Philipp gesagt. Ach nein, haben die gesagt, typisch Philipp. Kannst aber auch gar nichts richtig machen. Nein, hat der Philipp gesagt, das stimmt nicht. Ich habe es so gemacht, weil es doch leer war. Das Grab war leer. Und da sind die Kinder still geworden. Und ein paar Wochen später wurde der Philipp schwer krank. Und nach einiger Zeit ist er gestorben an einer Infektion. Und dann kamen alle Kinder, die ganze Klasse, Lehrerin, alle kamen zur Beerdigung. Aber statt Blumen brachte jedes Kind einen kleinen eiförmigen Behälter, der leer war. Denn sie hatten die Osterpredigt vom Philipp verstanden. Und deswegen, liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das Grab von Jesus war leer. Jesus ist auferstanden. Jesus hat die Todesmauer durchbrochen, ein für alle Mal, damit auch wir auferstehen und leben in Ewigkeit, damit wir einmal an dieser Osterparade teilnehmen können, damit wir einmal leben dürfen in der todesfreien Zone. Und alle Ostermarschierer, die hinter Jesus hergehen, sagen Amen.